Mein kleiner Laden befand sich am Ende der kurzen Einkaufsmeile in Ufernähe. Am anderen Ende neben einem Latino-Friseursalon bot jemand sehr teure Möbel an. Da ich in meinem Geschäft auch wohnte, saß ich oft untätig vor der Tür herum und beobachtete die Gegend. Nach einer Weile fiel mir auf, dass das Möbelgeschäft wohl noch weniger Umsatz machte als ich. Der Besitzer war ein stämmiger Tscheche namens Henry, der immer an meinem Laden vorbeiging, wenn er einige Typen aufsuchte, die in der Nähe mit gebrauchten Autos handelten. Eines Tages kamen wir ins Gespräch und bald schon gab er unverblümt zu, in ziemlich schwerwiegende kriminelle Aktivitäten verwickelt zu sein. Etwa ein Jahr zuvor hatte er in Los Angeles im Auftrag einiger russischer Mafioso eine Menge Heroin verkauft, dann hatte er den großen Fehler begonnen, seine Ware selbst zu konsumieren. Bald schon verbrachte er seine Tage im Schaukelstuhl und stand nur auf, um sich einen neuen Schuss zu setzen. Nun war er in San Diego und versuchte wieder auf seine kriminellen Füße zu kommen. Er verkaufte Möbel, in denen Heroin versteckt war, verdiente aber nicht viel damit, denn die Drogen gehörten ihm nicht, er war nur eine Art Vermittler. Darum telefonierte er oft mit seinen Kontaktleuten in Russland, wo sein Ruf trotz seiner Drogensucht noch nicht so stark ramponiert war. Wie jeder Verbrecher, der etwas auf sich hielt, fürchtete Henry, abgehört zu werden. Deshalb bat er mich, bald Anrufe bei mir erledigen zu dürfen. Natürlich willigte ich ein, denn erstens bezahlte ich ja nicht selbst die Rechnungen und zweitens war ich überzeugt, dass ein gutes Verhältnis zu Henry nicht schaden konnte. Ich forderte Bobby McGiggin auf, so schnell wie möglich herauszufinden, was da genau vor sich ging. Also überprüfte die DEA die Nummern, die Henry wählte und von denen aus er angerufen wurde, und schon schrillten die Alarmglocken. Diese Nummern gehörten einer Handvoll Verbrecher, hinter denen bereits mehrere Bundesbehörden her waren. Einige von ihnen waren ehemalige KGB-Agenten, die jetzt kriminell geworden waren. Kurze Zeit später wurde ich zu einer Besprechung in das Büro des ATF in San Diego gerufen. In einem großen Konferenzraum saßen etwa ein Dutzend Zivilisten und Agenten, von denen ich nur zwei kannte. Bob von der DEA und Brooks Jacobson, den ATF-Agenten, der bei unseren Ermittlungen gegen die Hells Angels mit Bob zusammenarbeitete. Wir diskutierten zunächst über die Fortschritte im Biker-Fall, den Bob unter Berücksichtigung aller Aspekte für ziemlich wichtig hielt. Einige Leute am Tisch hörten ihm allerdings kaum zu. Anscheinend stand gerade etwas anderes im Vordergrund und tatsächlich wurde Bob schon bald unterbrochen. »Gut, das ist soweit klar«, meinte ein salopp gekleideter Mann, der trotz seiner mehr als schulterlangen Haare Autorität ausstrahlte. »Befassen wir uns jetzt mit Henry und seinen Freunden.« An diesem Punkt fragte mich einer der Zivilbeamten, »Was wissen Sie über gestohlene Kunstwerke und Kunst im Allgemeinen?« »Gestohlene Kunst ist Kunst, die gestohlen wurde«, scherzte ich, was mir einen strafenden Blick eintrug. »So gut wie gar nichts«, gab ich schließlich zu. Offenbar hatten einige von Henrys Bekannten vor etwa einem Jahr eine Wagenladung Kunstwerke geraubt, die von einem Museum zu einem anderen gebracht werden sollte. Das interessierte die Behördenvertreter, die sich um den Tisch versammelt hatten zwar, aber natürlich nicht nur. Denn im Grunde handelten die Russen mit allem, Drogen, Waffen, gestohlenen Fahrzeugen, Mädchen, und die Bundespolizei ermittelte in allen Fällen. Der Zivilbeamte machte sich Notizen auf einem Block und sprach mit einem hochrangigen Beamten am anderen Ende des Tisches. Inzwischen offenbarte mir Mr. Autorität, der neben mir saß, ziemlich arrogant: »Von nun an sind Sie nur mir verantwortlich, sonst niemandem.« Bob, der ebenfalls in meiner Nähe saß, fühlte sich ganz offensichtlich unwohl, denn er mochte Mr. Autorität zweifellos nicht, der mir gegenüber immer nur Joe genannt wurde. Noch bevor er ging, knallte Joe als Beweis dafür, wer das Sagen hatte, eine Aktentasche auf den Tisch, öffnete sie und holte ein großes Banknotenbündel heraus. »Hier ist Ihr erstes Honorar für 4 Monate. Wenn Sie zusätzliche Ausgaben haben, dann lassen Sie es mich wissen.« Das Bündel enthielt $20.000. Die Botschaft war klar. Hier hatte ich es nun mit jemandem zu tun, der wirklich Einfluss besaß und mühelos Geld beschaffen konnte. Von allen Betreuern, die ich je gehabt hatte, war Joe eindeutig der rätselhafteste. Anfangs hieß es, er sei bei der DEA, dann wieder er gehöre zum ATF. Ich vermute, dass er aus ganz anderen Kreisen kam. Er schien auf jeden Fall keinen Chef zu haben und alle anderen gehorchten ihm. Auch seinen Familiennamen erfuhr ich nie. Das waren aber nur die kleineren Rätsel. Er war Betreuer und verdeckter Ermittler zugleich. Ich musste ihn daher Henry vorstellen, der uns hoffentlich mit seinen Kontaktleuten bekannt machen würde, von denen die meisten sich jenseits des Atlantiks aufhielten. Zufälligerweise hoffte auch Henry, uns für seine Interessen nutzen zu können. Um seine russischen Kumpels zu beeindrucken, prahlte er mit seinen neuen amerikanischen Freunden, die wirklich große Tiere seien. Ganz egal, wie bösartig und gemein die Russen auch waren, offenbar litten sie dennoch an Minderwertigkeitskomplexen. Die Amerikaner waren einfach cooler. Und Henry war seinerseits davon beeindruckt, dass ich Kontakte zu den Angels besaß. Noch vor der Besprechung beim ATF hatte Henry und ich vereinbart, gemeinsam Geschäfte zu machen, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen. In seinen Augen war ich einer wie er und seine Kumpels, die einfach alles machten, was Geld einbrachte. Immerhin nannte er mir einen Preis für ein spezielles Geschäft, Ecstasy für $1 pro Stück, Mindestabnahme 200.000 Stück. Henry blieb Joe gegenüber zunächst misstrauisch, als ich die beiden einander etwa eine Woche später vorstellte. Ich hatte ihn als einen der Geldgeber für meine kriminellen Aktivitäten eingeführt und Henry erzählt, dass Joe den Lieferanten kennenlernen wolle, mit dem wir Geschäfte machen würden. Joe spielte den gerissenen Typen gut, aber Henry war nicht ganz überzeugt. »Der gefällt mir gar nicht«, sagte er. Und wie fast alle Verbrecher vertraute er sehr auf seinen Instinkt. Dennoch ging es weiter und schließlich bestellten wir 200.000 Ecstasy-Pillen und 400 Gramm Heroin. Außerdem hatte ich angedeutet, dass ich an allem interessiert sei, was seine Kontaktleute liefern konnten, vor allem an Waffen und Kunstwerken. Er sagte zunächst nichts dazu, kehrte aber Anfang 2001 von einer Reise nach Tschechien mit einem Geschenk zurück. Nachdem ich ihn vom Flughafen abgeholt hatte und wir wieder in meinem Laden waren, sagte er, »Ich hab was für dich.« Dann öffnete er seinen Koffer, doch anstatt darin herumzukramen, löste er vorsichtig das Futter. Unter dem Futter befand sich ein Gemälde und eine Probe der Drogen, die wir kaufen wollten. Ein paar Gramm Heroin und ungefähr 20 Ecstasy-Tabletten mit verschiedenen Logos. Ich wollte in alle Bereiche vorstoßen, in denen die russische Mafia, mit der Henry zusammenarbeitete, zugange war. Deshalb hatte ich Henry erzählt, dass ich nicht nur Kunde, sondern auch Lieferant sein könne, besonders von gestohlenen Luxusautos.